Dirk Staudinger, von dem es der Markus schon hatte, der hat hier von der Gemeindegründungsarbeit in der Eifel, also in Rheinland-Pfalz müsste es sein, westlich, nah an der Grenze zu Belgien, hat er erzählt. Und er blickt jetzt auf 25 Jahre Gemeindearbeit zurück, Gemeindegründungsarbeit, und sieht sich reich gesegnet in dem, was Gott mit ihnen dort getan hat. Und zwar trotz aller Bedenken, Widerstände und Pessimismus, die es dort auch gab. Sinnbildlich nahm er letzten Sonntag eine Bibelstelle aus 4. Mose 13, als die Israeliten sich zur Zeit der Wüstenwanderung noch langsam dem gelobten Land Kanaan nähern und schon Kundschafter aussenden, die dann von dem großartigen Land sprechen. Die große Mehrheit dieser Kundschafter, nämlich 10 gegenüber 2, sieht auch, dass es nicht nur ein Land ist, wo Milch und Honig fließt, sondern auch, dass es ganz, ganz schwer wird, übermächtige Feinde zu besiegen. Und so macht sich Hoffnungslosigkeit und Pessimismus bei den Israeliten breit. Und als ich diese Bibelstelle gelesen habe letzten Sonntag während der Predigt, habe ich schon gedacht, ja Mensch, was für eine tolle Bibelstelle. Besonders ein Vers hat mir unheimlich gefallen, nämlich der Vers 33. Ich lese ihn mal kurz vor, 4. Mose 13, Vers 33. Da sagen also diese Kundschafter, die eben nicht so fröhlich waren, die niedergeschlagen waren, weil die Feinde so mächtig sind: Wir sahen dort auch Riesen, Anak-Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Genau das ist menschliche Denkweise in schwierigen Lebenslagen. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung, wie Heuschrecken. Alle sehen mich als Heuschrecke und ich sehe mich auch als Heuschrecke. Die Aussichten erscheinen sehr, sehr trübe. Und obwohl die Israeliten viele Jahre lang Gottes Wunder in der Wüste erlebt haben, sein Beistand, kommt jetzt die große Entmutigung. Aber es bleibt doch eigentlich bei Gottes Beistand und bei Gottes Wundern. Warum soll es auch anders sein? Es war doch die ganze Zeit so. Wir denken an Manna zum Beispiel, unter vielem anderem, wie sie Wasser bekommen in der Wüste, wie sie mit Wachteln versorgt werden. Also Gott sorgt für alles. Und ich habe mir gedacht, wie geht denn eigentlich diese Geschichte mit Israel weiter? Wäre doch vielleicht gar nicht schlecht, an dieser Stelle weiterzugehen. Einige Zeit, ich kann nicht sagen, ob das jetzt noch Jahre waren oder Monate oder gar Wochen. Israel zieht mit Josua als Anführer, einem der beiden zuversichtlichen Kundschafter neben Kaleb, mit den Israeliten ins verheißene Land ein, ins Land Kanaan. Da muss man zuerst den Jordan überqueren. Was dann passiert, das ist alles ungefähr um das Jahr 1400 vor Christus, also rund vor 3.500 Jahren. Und gleich nach der Überquerung des Jordans wartet eine richtig große Herausforderung. Jericho, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Möglicherweise ist die älteste Stadt der Welt, gilt ungefähr so als älteste Stadt der Welt. Das ist alles schön und gut. Sie ist ziemlich genau 229 Meter unter dem Meeresspiegel. Da habe ich natürlich nachgeschaut, weiß ich nicht auswendig. Es ist eine Oasenstadt, nordwestlich vom Toten Meer. So weit, so gut. Die eigentliche Herausforderung liegt aber in ihrer Stärke. Es ist keine gewöhnliche Stadt. Sie ist umgeben mit dicken Mauern. Und man kann nicht einfach sagen, wir kommen jetzt ins Land Kanaan, das, was Gott uns versprochen hat. Und hier ist eine mächtige Stadt mit Mauern, die können wir nicht einnehmen. Also machen wir einen Umweg und ziehen einfach weiter und gucken, wo wir leichter Land einnehmen können. Das geht nicht, weil man dann eine offene Flanke hat, und zwar auch noch im Rücken. Der Feind bleibt im Rücken bestehen und die Bedrohung bleibt. Und außerdem geht es ja sowieso die ganze Zeit darum, das ganze Land einzunehmen. Da kann man jetzt nicht gleich mit einer Lücke anfangen, die dann einen auch noch bedroht. Diesmal liest man aber nichts von Heuschrecken und verzerrter Wahrnehmung. Weit und breit nichts, was irgendwie entmutigt, obwohl die Stadt so mächtig ist. Und jetzt habe ich sozusagen erklärt, was die Begleitumstände sind. Jetzt lesen wir doch einfach mal diese Stelle im Buch Josua, Kapitel 6. Und dass mein Mund nicht noch trockener wird, hat meine Frau sich bereit erklärt, diese Stelle für uns vorzulesen. Josua Kapitel 6, ich würde sagen, wir lassen einfach nichts weg, sondern lesen das gesamte Kapitel. Christine, bitte.
Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus und oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass all deine Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tage zieht 7-mal um die Stadt und lasst die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade, und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die Posaunen bliesen. Und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen. Noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen einmal. Und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tage gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. Am 7. Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um, und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war. Mit der Schärfe des Schwerts an Mann und Weib, jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht, und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. Nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Zu dieser Zeit ließ Josua schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. So war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande.
Vielen Dank. Was passiert hier eigentlich? Ich denke, dass eine kleine Unterscheidung oder eine klare Unterscheidung dessen, was Gott tut und was Josua mit den Israeliten tun, uns dabei hilft, es zu verstehen. Jericho liegt vor den Israeliten, wie schon erwähnt. Aber Gott spricht zu Josua und sagt ihm, dass das eigentliche Problem, nämlich die Eroberung Jerichos, wie es wahrscheinlich die Israeliten empfinden, gar keins ist. Jerichos Schicksal ist besiegelt bei Gott. Und er gibt ihm genaue Anweisungen, wie dieser erste große Brocken, kann man sagen, der im Weg liegt, also Jericho, beseitigt werden wird. Christine hat es im Detail vorgelesen, ich fasse es mal zusammen. 7 Priester mit Posaunen oder Widderhörnern, habe ich in der Elberfelder nachgelesen. Also es sind nicht die Posaunen, die wir kennen von einer Blaskapelle, sondern es sind Hörner vermutlich, diese Schofarhörner nehme ich an. Diese 7 Priester sollen 6-mal um die Stadt ziehen samt Bundeslade zu dem Posaunenschall eben. Und das Kriegsvolk dazu und am 7. Tag 7-mal um Jericho mit Posaunen und dann auch mit Kriegsgeschrei diesmal. Und dann wird die Mauer einfallen. Josua hört zu. Das sind die Anweisungen in den ersten 5 Versen und dann kommen die restlichen Verse. Und es zeigt sich, dass Josua genau zugehört hat und die Israeliten ganz genau nach Gottes Anweisung handeln lässt. Und egal wie viel Symbolik jetzt in der Zahl 7 steckt, wir kennen es von der Erschaffung der Erde. Ich mache jetzt nicht den Fehler, dass Gott die Erde in 7 Tagen erschaffen hat. Nein, er hat sie in 6 Tagen erschaffen und der 7. war der Ruhetag, wenn jemand schon drauf gelauert hätte. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Aber die Mauern stürzen nicht wegen dieser Posaunen ein, auch nicht wegen dieser 7 Tage oder wegen des Geschreis. Ich werde es euch beweisen in kleinerem Umfang hier im Saal. Ich habe nämlich eine Posaune dabei. Eigentlich hätte ich gerne einen Johann hier, meinen Sohn, der das macht. Der kann das nämlich besser als ich. So, ich puste mal rein, seid gewarnt. Danke, wenn das Mikrofon aus war. Klar, es sind jetzt 7 Posaunen, aber ich sehe außer der Risse in der Wand, die eh schon da waren, keine 9. Hier im geschlossenen Raum, weiß jeder Physiker, könnte man beinahe noch mehr erwarten, dass irgendwas, irgendeine Mauer einstürzt. Draußen im Offenen verpufft der Schall der Posaune. Nein, es ist Gott natürlich, der die Mauern zum Einsturz bringt. Übrigens gibt es auch archäologische Hinweise dafür. Und der Beitrag seines Volkes ist eigentlich nur peinlich genauer Gehorsam. Und von außen betrachtet ist dieser Gehorsam eigentlich auch noch ziemlich unsinnig und gegen den gesunden Menschenverstand. Man stelle sich einfach die Situation vor, dass die da um Jericho rumwandern. Still, nur mit Posaunenschall. Und man überlegt sich auch, was die Leute in Jericho wohl dazu gesagt haben, die vielleicht von einer Mauer runtergeguckt haben. Ist gar nicht überliefert, aber vielleicht war von Verwunderung über Beklemmung bis dann spätestens nach dem 5., 6. Tag auch Spott dabei. Man weiß es nicht. Die Mauer fällt dann und Jericho wird erobert. Und die Israeliten bleiben gehorsam und töten alles Lebendige in der Stadt. Und was wir so leicht lesen, lässt uns vielleicht auch ein bisschen schlucken. Zum Beispiel Vers 21. Und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Schwer zu akzeptieren, es erscheint sehr, sehr grausam. Und doch ist gemäß Gottes Auftrag. Und erfüllt einen zweifachen Zweck. Es ist einerseits ein Strafgericht über Jericho und gleichzeitig eine Handlung, die Israel schützen soll. Wir lesen das im 5. Buch Mose 20. Ich lese es kurz vor, das sind nur 2, 3 Verse. 5. Buch Mose 20. Die Verse 16 bis 18, da geht es eben um die Städten im verheißenen Land. Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben, und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Ja, wir sehen, es ist eine Strafe für Gräuel und es soll Israel schützen, davor Nachahmer von Götzendienst zu werden, und dass sich Israel so versündigt. Und so überleben nur Rahab und ihre Sippe in Jericho, denn diese Hure Rahab hat die Kundschafter Israels geschützt. Das liest man am besten dann im Buch, im Kapitel 2 vom Buch Josua nach. Wer das genau wissen möchte und noch nicht kennen sollte. Jetzt ist die Frage, kann uns diese 3.500 Jahre alte Geschichte etwas lehren? Ich glaube, sie kann, sonst hätte ich sie nicht ausgesucht. Und die Geschichte Israels, das haben wir auch beim Dirk schon gesehen letzten Sonntag, dient ja oft als konkretes, hier auf der Erde passiertes Bild für das, was in unserem Leben in geistlicher Weise, also unserem Leben mit Gott passiert. Und wir müssen dabei nur ganz genau hinschauen, denn es ist ziemlich verführerisch, Details von solchen biblischen Ereignissen außer Acht zu lassen und uns vielleicht nur die angenehmen Elemente rauszusuchen und dann praktisch für uns zu interpretieren. Und so könnte man vielleicht sagen, ich habe also eine Mauer, Feinde auf meinem Lebensweg identifiziert, dafür steht dann natürlich Jericho, und diese Mauer, die, diese, ja, diese Burg, diese Feinde stehen meinem Glück im Weg und behindern mich zum Beispiel, was weiß ich, meinen Traumberuf zu erlangen oder meine Traumfrau, meinen Traummann zu bekommen, mein Traumauto oder mein Traumhaus oder auch meine Gesundheit zu bekommen. Was mich glücklich macht, da steht die Mauer im Weg und ist unerreichbar. Aber Gott, der ist ja da, er kann diese Mauer zum Einsturz bringen, den Weg in mein persönliches gelobtes Land ebnen, wo ich dann glücklich, gesund, reich und zufrieden bin und später dann findet das Ganze eine Fortsetzung im Himmel bei Gott. Ich muss nur, ja, für was könnte jetzt das Posaunenblasen, das Wandern stehen? Ja, ich könnte vielleicht Gott loben, immer laut beim Lobpreis mitsingen und nicht vergessen beten, Bibel lesen und dann, wenn es noch nicht klappt, dann die Intensität erhöhen, 7-mal oder noch öfter. Und dann klappt es über kurz oder lang, denn Gott ist da, der Mauern einstürzen lässt. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist auch nicht von ungefähr. Ihr habt vielleicht gleich gemerkt, dass in dieser Rechnung grobe Fehler drin sind. Aber ist das wirklich so weit weg von unserem Denken? Ertappe ich mich nie dabei, wie ich so mit Gott ein bisschen handeln will? Also irgendwas tun und dann wird er tun. Also ich schon, muss ich euch gestehen. Ja, wo liegt der Fehler? Erstens, hat Gott die Mauer, die du als solche empfindest und die dich behindert, auch als solche erkannt? Ich sage jetzt immer Mauer stellvertretend für Jericho. Mauer, Hindernis, Feind, kann man alles einsetzen? Oder geht es nur um meine persönliche Wahrnehmung? Wenn nein, dann ist die Geschichte hier zu Ende, weil wenn Gott diese Mauer nicht als solche sieht, dann ist es offensichtlich nichts, woran er arbeiten wird. Wenn ja, zweitens, hat Gott dir einen Auftrag gegeben, wie er das über Josua den Israeliten gegeben hat? Wenn ja, drittens, hast du diesen Auftrag überhaupt gehört? Wenn ja, dann muss man ausführen, wie die Israeliten. Ja, aber wenn man schon beim Hören vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann wird es auch schwierig. Man muss dazu auf Empfang geschaltet sein. Man ist auf Gott ausgerichtet. Und mir ist gestern irgendwie gekommen, bei vielen Tieren sieht man das, ja. Bei Pferden zum Beispiel, da sieht man zum Beispiel, wie sie ihre Ohren bewegen. Ja, man sieht genau, wo ein Pferd seine Aufmerksamkeit hat, dort richtet es die Ohren hin. Und das ist für mich ein ganz schönes Bild zu sehen, wenn man da so eine Ausrichtung hat. Also bei euch sieht man es nicht. Wenn ich jetzt sehen könnte, wo ihre Ohren ausrichten, dann könnt ihr vielleicht die Länge der Predigt entsprechend variieren. Je nachdem, wie viele Ohren auf mich gerichtet sind. Aber das ist, denke ich, eine ganz grundlegende Sache, um dann Gottes Auftrag gehorsam ausführen zu können. Es ist also klar, diese Begebenheit in Jericho kann keine Blaupause dafür sein, Gott durch irgendeine Frömmigkeitstechnik oder Handlungen für eigene Pläne zu gewinnen. Und in Jericho zeigt sich eigentlich das Ganze genau umgekehrt. Gott möchte sein Volk einbinden, um seine Pläne, nicht die des Volkes, sondern seine Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Und diese Pläne sind zum Segen des Volkes, das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber es sind eben nicht die Pläne des Volkes, Von Anfang an ist nicht Israels Idee, ins Land Kanaan zu ziehen, sondern es ist das verheißene Land, das von Gott verheißene Land, nicht das von Israel erbetene Land. Vielleicht hätten sie irgendein Land, was weiß ich, woanders erbeten. Es ist ein Land, wie ich schon vorher gesagt habe, darin Milch und Honig fließt, so wird es beschrieben. Und das ist auch ein Bild für uns, was damals ein fruchtbares Land bedeutet für uns im übertragenen Sinn auch was Ähnliches, da komme ich später noch drauf. Und damit wird für uns deutlich, es geht auch in unserem Leben bei uns um Gottes Plan und ob ich mich von Gott für diesen Plan gebrauchen lassen möchte, also gehorsam bin und nicht so sehr darum, Gott irgendwie durch Wünsche zu manipulieren, die ich habe. Und deshalb müssen wir auch bei den Mauern gucken, welche Art Mauern hier vielleicht für uns gemeint sind. Es ist der Feind, es ist der Satan, der für die Mauer vielleicht herhalten könnte. Nee, sogar muss. Ja? Die Mauern, die Gottes Reich zu widerstehen, dafür steht eigentlich das gelobte Land Kanaan für die Israeliten. Für uns ist das das Reich Gottes und nicht unsere private, unerfüllte Wünsche. Was bedeutet das konkret? Wir sind umgeben von ganz vielen Mauern, wir merken es vielleicht gar nicht immer, was alles Gottes Reich im Wege steht. Zusammengefasst lässt sich sagen, Gottes Reich steht alles Böse, das auf der Erde herrscht und davon gibt es gewaltig viel entgegen. Das sind alles unsere Mauern, alle Sünde, alle Gottlosigkeit, die uns wie Feinde eigentlich umgeben. Und hier wird auch klar, vielleicht ist gar nicht so gedacht, dass wir als Einzelpersonen denken, sondern wie Israel als Volk, als Gottes Volk, als seine Gemeinde. Was ist Gottes Auftrag an uns? Haben wir einen? Auf jeden Fall. Der ist schon lang ergangen, oder? Das gesamte Neue Testament beschreibt an vielen verschiedenen Stellen den Auftrag, den wir haben. Und ich habe vergangenes Jahr meiner Ansicht nach eine sehr gute Zusammenfassung des Auftrags in der Predigt gehört. Und zwar lautete der in einem einzigen Satz verdichtet etwa so: Die Gemeinde Gottes ist dazu da, so zu handeln, dass es Jesu Ehre dient. Die Gemeinde Gottes ist dazu da, so zu handeln, dass es Jesu Ehre dient. Nur darum geht's. Das ist unser Auftrag. Wenn Jesus der Herr über dein Leben ist, dann ist dein Auftrag, Salz und Licht für die Welt zu sein. Das sind andere Worte für das, dass man so handelt, dass es Jesu Ehre dient. Und es ist ein ganz, ganz vielfältiger Auftrag. Für jede Lebenssituation heißt das was Bestimmtes. Und wenn ich da an mich jetzt denke und von Salz und Licht jetzt rede, dann ist das Salz ein bisschen so wie Salz in meine Wunden, weil ich irgendwie auch gleich mir bewusst mache, bin ich Salz und Licht? Oder ja, wie sieht es denn da aus? Handle ich gemäß Gottes Auftrag? Baue ich an seinem Reich? Oder behindere ich es eher? Israel hat durch den Sieg über Jericho ein kleines Stück des verheißenen Landes erobert. Und es folgten noch, wer das Buch Josua dann weiterliest, noch viele weitere Siege, bis das Land erobert war. Und genauso gilt für uns auch, Gottes Auftrag folgend sehen wir Gottes Siege mit uns über das Böse und wir können Gottes Reich bauen. Und wer jetzt schon vielleicht wieder lauert und sagt, ah, das klingt nach viel Arbeit, der will sich selig machen durch Arbeit. Nein, nein, damit machen wir uns natürlich nicht selig, sondern das ist allein Jesu Verdienst. Wir haben es gesungen, sein Blut macht uns frei. Ja, er ist unser Fürsprecher. durch ihn haben wir Vergebung, durch ihn kommen wir in den Himmel, nicht durch diese Werke. Aber wir haben einen Auftrag auf dieser Erde. Ist damit jetzt alles gesagt? Seid Salz, seid Licht und jetzt geht raus und seid es einfach für die Welt. Nein, ich glaube, dass Gott auch persönlich und auch unsere Gemeinde vor Ort ganz genaue Aufträge geben kann und auch schon gegeben hat und ja, noch wird. Und sollte ich oder wir das nicht genau wissen, dann lag es vielleicht am fehlenden Hören. Und obwohl wir durch Gottes Geist, der uns geschenkt ist in Jesus, hören können, gibt es auch noch andere Mittel zu hören. Wir können natürlich die Bibel lesen, ja, die oft direkt in unsere Situation hereinspricht. Das habe ich schon oft erlebt und viele von uns wahrscheinlich hier auch. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und verschiedene Gaben, unter anderem die Gabe der Prophetie, die in der Gemeinde ist. Auch das sind Unterstützungen, dass wir hören können, was Gottes Auftrag für mich als Einzelperson ist, aber auch für uns als Gemeinde. So, jetzt sind wir aber schon ganz weit weg von unseren Konsumwünschen, ja, von Mann, Frau, Auto, Haus, was weiß ich, was alles, Schuhe, Handtasche, muss man auch noch einbauen, sind wir ganz weit weg, kann man nicht für Jericho und die einstürzenden Mauern benutzen. Dahinter liegen keine Konsumartikel. Darum geht es an anderer Stelle in der Bibel. Das hat auch seinen Platz. Das sind unsere menschlichen Bedürfnisse, die wir auch neben Gottes Reich haben. Auf die möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber Gott hat uns natürlich als Menschen aus Fleisch und Blut erschaffen. Und auch unsere menschlichen Bedürfnisse finden da Platz. Bloß halt nicht an dieser Stelle. Vielleicht lese ich es gerade mal vor, wo das ist. Vielleicht klingelt es auch bei dem einen oder anderen schon. Matthäus 6 zum Beispiel, Verse 19 bis 34, ich lese mal nur 3-4 Verse draus, ab Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Das sind unsere menschlichen Bedürfnisse. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. In anderen Worten, setzt deine Prioritäten richtig, Gottes Reich kommt zuerst. Oder sozusagen israelitisch gesprochen, die Eroberung Kanaans kommt zuerst. Und das Ganze übrigens auch zu unserem ganz eigenen Nutzen. Es ist doch so, dass wo Gottes Reich gebaut wird, dass dort ein Reich gebaut wird, wo Gerechtigkeit und Liebe herrscht. Und was kann eigentlich besser sein, als Teil dieser Arbeit zu sein? Und das geht in unserem Alltag vielleicht ganz verloren, weil wir durch Widrigkeiten gehen. Aber letztlich ist auch unsere Gemeinde hier an diesem Auftrag beteiligt, Gottes Reich zu bauen. Und wenn man das so liest, ja, wo in unserer Welt so viele Mauern sind von Bösen, dass wir aber da dran sind, diese Mauern einzureißen. Nee, jetzt habe ich es falsch gesagt, habe das gemerkt, Gott reißt die Mauern ein. Aber er will uns beteiligen an dieser Arbeit. Dann kann man doch eigentlich seine persönlichen Wünsche bei dieser Ausrichtung ein bisschen hinten anstellen und wissen, Gott weiß das, Gott kümmert sich drum. Ja, er weiß, welche Bedürfnisse ein Mensch hat. Er hat ihn ja selber geschaffen. An uns liegt es, da ein bisschen auch loslassen zu können. Und mir fällt es oft schwer genug und ich kann es auch nicht immer. Aber wenn ich das loslasse und mich auf Gottes Reich richte, dann habe ich auch die Garantie, dass die Bedürfnisse, die ich als Mensch habe und die von Gott versorgt werden, eben richtig versorgt werden. Wenn ich aber hingegen selber versuche, diese Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist die Gefahr riesig, dass ich sie falsch befriedige, nämlich in eine Richtung, die mir zum Schaden wird. Zusammengefasst, die Begebenheit von Jericho ist natürlich eine Ermutigung für uns Einzelne, wie ich schon sagte, aber auch als Gemeinde Ludwigsburg und weltweit, dass Gott mit uns sein Reich bauen will, also sozusagen das Land einnehmen will. Die entscheidenden Dinge bei dieser ganzen Sache tut Gott selber. Also die Unmöglichen, die tun nicht wir. Das ist ungefähr so wirksam wie mein Posaunenspiel, das wenigstens gut geklungen hat, wie ich glaube, aber Mauern einreißen konnte sie nicht. Ja. Gott baut uns aber ein, mit ihm können wir die möglichen Dinge tun, eben die er von uns erwartet, die seinem Auftrag entsprechen. Er verlangt nichts Unmögliches. Dafür ist er zuständig. Und so hoffe ich für uns hier und überall, dass wir ausgehend vielleicht von dem allgemeinen Auftrag der Bibel auch hören, was speziell für mich an diesem Auftrag da ist. Ja? Für meine geistlichen Mauern, für meine Feinde, um die anzugehen. Also Feinde immer nicht gegen Menschen gesprochen, ja? Sondern der Feind ist der Satan, das Böse in der Welt. Ja, das ist das, wo wir als Mitarbeiter im Reich Gottes arbeiten und das bekämpfen müssen. Ja, und Gott mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten schenkt uns im Kleinen wie auch dann im Großen den Sieg. Und so wie Dirk und Annette das erlebt haben in der Eifel in den 25 Jahren, wo viele Bedenken da waren und Pessimismus und es letztlich sich als unbegründet beziehungsweise auch als hinderlich erwiesen hat, so ist das auch in Ludwigsburg, denke ich, gar nicht angebracht. Weil wir eben wissen, dass Gott derjenige ist, der entscheidend ist und wir sind hoffentlich seine Werkzeuge. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten und dazu aufstehen. Herr unser Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir an deinem Volk Israel sehen können, wie du auf dieser Erde gewirkt hast und wirkst. Und dass diese Geschichten immer noch aktuell sind, dass wir sehen können, wie du auch hier wirkst und wirken kannst und dass es doch gar nicht so sehr auf uns ankommt, sondern auf dich. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns jeden Tag diesen Auftrag, auf dieses Hören achten, dass wir uns auf dich ausrichten, um deinen Auftrag jeden Tag zu hören, speziell und auch allgemein, wie es dein Wort lehrt, dass wir uns daran orientieren können und dass wir dann gehorsam tun können, was du möchtest. Und du siehst an mir und vielleicht in dem einen und anderen heute, der hergekommen ist, ja, dass ich mich so unfähig und untauglich oft fühle, dass ich durch Lieblosigkeit kein Licht und kein Salz bin und dass du immer wieder von vorne mit mir anfangen musst, möchte ich bitten, dass du mir vergibst durch deinen Sohn Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du dennoch an uns festhältst, wie du es zugesagt hast, dass wir deine Werkzeuge sein können, auf dass wir auf ein neues Licht und Salz sind und dass wir das weitergeben, was du uns gibst. Und Herr, ich danke dir, dass du den Sieg schenkst, dass du das Gelingen schenkst, aber dass du es auch mit uns tun möchtest und nicht ohne uns. Amen.